geht's ins Wochenende mit Gesagt gemeint, unserer Kommunikationsanalyse in der Euro-Edition. Die erste EM-Woche ist rum und wir genießen in Schwarz-Rot-Pink. Zwei Spiele, zwei Siege, die Fans feiern eine harmonische Nationalmannschaft und Kritik am Kapitän, die hat es scheinbar nie gegeben. Watschen vom Titan für Lothar Matthäus, der Ex-Bayern-Boss, teilt gegen den ehemaligen Teamkollegen aus, weil der ihn in einer Kolumne kritisiert hat. Und starke Liga, keine Mannschaft. Ein Marktwert von 1,5 Milliarden, aber auf dem Platz ist nichts davon zu sehen. Das teuerste Team spielt den langweiligsten Fußball. Was ist bloß los mit Englands Nationalmannschaft? All das klären wir in den nächsten 30 Minuten. Ich bin Julia Lammert und ich freue mich sehr über die beiden Gesichter dieses Formats. Kommunikationsexperte Michael Kramer und Reporterlegende Uli Köhler. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, servus.
Hallo.
Michael, du bist gerade auf der Kieler Woche. Wir haben ja ein Anliegen hier in diesem Format, unter anderem einen Platz zu Ehren von Franz Beckenbauer zu finden. Ich habe mal bei Google Maps nachgeschaut, kein Beckenbauerplatz, kein Beckenbauer-Kai gefunden. Aber vielleicht kann man ja den Platz der Kieler Matrosen umbenennen. Was sagst du?
Ja, irgendwas muss passieren. Wir sind ja hier schwer dabei, die Trommel zu rühren. Und nachdem der Uli das nicht hingekriegt hat mit Markus Söder in Bayern, werde ich es versuchen mit Daniel Günther hier in Schleswig-Holstein. Der ist ein cleverer Kerl und der weiß, was sich gehört. Und ich werde es versuchen, ihn darauf anzusprechen und ihm diesen Vorschlag zu machen. Und dann sehen wir mal, was dabei herauskommt.
Sehr gut. Du hältst uns eingehend auf dem Laufenden.
Absolut.
Die Plätze in den EM-Städten, die sind auf jeden Fall voll. Deutschland aktuell das Fußballparty-Epizentrum Europas. Wir sehen rosarot durch die deutsche EM-Brille. Viele Tore, viele aufgestellte Rekorde. Und wir haben ja auch noch 3 Wochen vor uns. Wie erlebst du die Stimmung in Euro-Deutschland bislang? Starten wir bei Michael.
Großartig. Es ist kein Vergleich mit der Stimmung von vor 2 Wochen, was die Nationalmannschaft hier insgesamt ausgelöst hat. Schon jetzt ist wirklich schon eine große Leistung. Wir sehen aber insgesamt ja eine sehr gute EM. Ich glaube, auch das spielt eine Rolle. Alle freuen sich darüber, dass es läuft, wie die Spiele sind. Ich erlebe unheimlich viele Leute auch im Bekanntenkreis, die an Tippspielen teilnehmen und so weiter. Es ist so ein bisschen das nationale Gefühl von 2006, das wir immer alle ja so herbeigesehnt haben in den letzten Wochen. Das stellt sich so langsam ein. Es ist, Gott sei Dank, hat die Nationalmannschaft ihre ersten Spiele so gespielt und gewonnen. Das alles trägt natürlich dazu bei, dass eine gute Stimmung ist. Wir sehen es ja hier gerade. Wann gibt es so etwas schon einmal in unserem Land, wenn nicht bei EM oder WM im Fußball? Das kann nur der Fußball, sowas kann nur die Nationalmannschaft auslösen. Und es sorgt vor allen Dingen dafür, dass wir in diesen Tagen, Julia, weniger von Politik reden. Und das hebt die Stimmung, habe ich den Eindruck. Denn das ist alles nicht so lustig. Insofern sollten wir das genießen. Und du hast zu Recht gesagt, noch 3 Wochen. Ganz wunderbar.
Positive Massenkommunikation, weil die Politik nicht vorkommt. Was für eine wunderbare Schlagzeile, Michael. Herrlich.
Aber es ist ja so, Uli, es ist ja so, wenn du nachdenkst, die Schlagzeilen, egal welches Portal du anklickst, überall ist die Europameisterschaft das Top-Thema. Noch so kleine Themen sind plötzlich ganz groß und das ist wunderbar. Und das Ganze findet hier statt, wenn du durch die Städte, das war heute Morgen noch in Berlin, rot-weiß, Polen, Österreich, alles ist da rot-weiß, rot, rot-weiß, Wahnsinn. Und das ist toll, großartig.
Die Europameisterschaft, sie überstrahlt alles, das DFB-Team macht Spaß und bringt das mit, was zum Beispiel der englischen Nationalmannschaft aktuell fehlt.
Durch das Gespräch mit dem Bundestrainer hat jeder seine Rolle bekommen, akzeptiert und ordnet sich der Mannschaft unter. Und in so einem Turnier ist es nicht wichtig, die ersten 11 Spieler zu sein, sondern als ganze Mannschaft zu funktionieren. Wenn du als ganze Mannschaft funktionierst, kannst du das Ziel erreichen, Europameister zu werden. Und wenn du dann 3, 4 Leute hast, die immer sauer sind, die enttäuscht sind, dass sie nicht spielen, kann so eine Mannschaft auch schnell kaputt gehen. Deswegen akzeptiert jeder seine Rolle, jeder gibt Gas und wenn die Chance da ist, es gibt ja auch Gelbsperren, es können Verletzungen auftreten, dann müssen wir da sein und versuchen trotzdem die Stimmung hochzuhalten, im Training Gas zu geben, dass wir alle 100% geben, um das Niveau hochzuhalten.
Jeder lebt seine Rolle im Team bewusst und sorgfältig. Und wenn sogar ein englischer Superstar ohne EM-Ticket mitgerissen wird, nämlich Citys Jack Grealish, dann scheint extrem viel zu stimmen im DFB-Team. Er hat bei Instagram ein Riesenlob ausgestellt an Ilkay Gündoğan. Da hat er geschrieben, ich kann nicht beschreiben, wie gut dieser Mann ist. Ehrlich gesagt ist er einer der Besten, mit denen ich jemals zusammenspielen durfte. Was ist da passiert jetzt in den letzten beiden Spielen, Uli? Auch zwischen den Fans und dem Kapitän Gündoğan.
Also bisher war einfach Ilkay Gündoğans Kunst nur den Kennern vorbehalten und den wirklichen Spielverstehern. Nach außen hin wirkt er einfach nicht so dominant, nicht so überragend, weil er nicht so spektakulär spielt. Und das, glaube ich, ist sein großes Geheimnis. Aber wenn es dann mal rund läuft, zur Wahrheit gehört auch, dass es irgendwie zwei Ilkay Gündoğans gab, den in den Mannschaften, in seinen Teams und den in der Nationalmannschaft. Und der Gündoğan in der Nationalmannschaft, der hat irgendwie nicht so gezündet, weil er auch sehr viel Selbstvertrauen braucht. Und das hat er jetzt bekommen, die Rückendeckung. Und er zahlt komplett zurück und ist einer der Schlüssel, warum Deutschland gerade so erfolgreich spielt.
Vielleicht ist der Knoten jetzt geplatzt. Wir wollen ihn selber mal hören, den DFB-Kapitän Ilkay Gündoğan.
Ich spüre vor allem das Vertrauen vom Trainer, vom Trainerteam, von meinen Mitspielern, von Staff drumherum. Also ich fühle mich extrem wohl in dieser Mannschaft und das ist erstmal ein sehr, sehr gutes Vorzeichen, um auch auf dem Platz dann frei aufzuspielen. Was ja aufgrund der letzten Monate, letzten Jahre, auch aufgrund der Ergebnisse, die wir hatten, nicht immer leicht ist, ehrlich gesagt. Und dementsprechend vielleicht auch sich noch etwas besonderer anfühlt. Und ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für viele meiner Kollegen, ehrlich gesagt, auch so ins Turnier zu starten.
Da sehen wir wieder, wie schnelllebig der Fußball ist. Ne? Jetzt hochgelobt. Letzte Woche hat er noch gesagt, ich würde lügen, dass mich diese Kritik nicht kalt lässt, die er auch abbekommen hat in den letzten Wochen. Michael, Wahnsinn, was 180 Minuten bewirken können, oder?
Ja, aber das ist unsere mediale Gesellschaft. Das ist einfach so. Und da kriegst du was ab, wenn es gerade mal nicht so läuft und dann geht es andersrum, dann ist es wieder genauso. Aber er füllt diese Rolle trotzdem gut aus. Er ist jetzt auch nicht derjenige, der gleich in Jubelgeschrei ausbricht und sich selber lobt, sondern er gibt das Lob im Prinzip weiter an Kameraden, an Staff, an Trainer und vermittelt uns damit so ein bisschen den Eindruck, dass es in der Mannschaft stimmt. Ja, auch das Statement von UNDAF eben war ja, ging ja auch in diese Richtung, dass offenbar ein ganz guter Geist in dieser Truppe ist, dass da kein Neid oder keine Eifersucht irgendwie vorherrscht, sondern dass man sich als Team versteht von 1 bis x20. Und das ist natürlich eine gute Voraussetzung. Und Gündoğan hat es auch geschafft, muss man sagen, in dieser Zeit, als er kritisiert wurde, ruhig zu bleiben. Ja, es hat ihn angefasst, aber er ist trotzdem irgendwo ein Kapitän geblieben. Und wir haben ja ihn auch hier kritisiert, Uli, das muss man ja auch sagen. Wir haben auch gesagt, er ist nicht derjenige, der jetzt die Massen mitreißt. Aber er hat das getan, was er am besten kann, nämlich durch Leistung überzeugt. Und das ist immer die beste Botschaft. Ja, insofern stimmt das alles, es passt alles. Und hoffen wir, dass es so weiterläuft für ihn und für die gesamte Mannschaft.
Naja, und da muss man das sagen, der Hansi Flick hat man ja erst gedacht, hat da mit seiner Entscheidung nicht Kimmich die Kapitänsbinde zu geben, sondern Ilkay. Ui, da hat er dem Nagelsmann aber schönes Ei ins Nest gelegt. Aber Julian hat dann gesagt, nee, ich weiß, was der kann und hat ihn nochmal bestärkt. Und das ist natürlich auch eine Rückendeckung, die nimmst du mit. Gerade beim Spieler, er hat es ja quasi in seinem Statement gesagt, dass er auch sensibel ist, dass er schon einer ist, der Zuspruch braucht. Wie wir alle.
Irgendwann. Aber es ist ja, aber Uli, insgesamt ist es ja auch so, dass es um die Mannschaft ja sehr, sehr ruhig ist. Ich kann mich erinnern, bei früheren Turnieren gab es immer irgendwelche Skandale und Skandälchen, da ist irgendwas nach außen gedrungen. Julian Nagelsmann scheint das Ding echt gut im Griff zu haben, das muss man mal sagen. Und der füllt diese Rolle des Gruppenleiters sozusagen offenbar ganz stark aus und gibt der Mannschaft, aber auch der Öffentlichkeit uns das Gefühl, dass das Ding kontrolliert läuft und dass es auch in schwierigeren Momenten kontrolliert läuft. Das ist schon erstaunlich, wie der sich auch entwickelt hat in den letzten Monaten. Da muss man wirklich sagen, da ist ein Bundestrainer herangereift, der eigentlich im Moment nicht mehr wegzudenken ist. Also ist ja gar nicht mehr vorstellbar, dass der nach dem Turnier seinen Vertrag nicht verlängert hätte oder wie auch immer. Ja, wir erinnern uns an die Diskussionen, die wir dazu ja auch hatten.
Der perfekte Herbergsvater.
Junger Herbergsvater. Ja.
Julian Nagelsmann auch einer, der der Mannschaft gewisse Freiräume gibt, Familientag, genug Zeit, um sich zu regenerieren, ja, zu erholen. Er macht's gut, sie feiern ihn und in dieser ganzen Thematik Europameisterschaft ist natürlich auch ein regelrechter Hype entstanden, was das pink-lila Auswärtstrikot der deutschen Nationalmannschaft betrifft. Vor wenigen Monaten, da erinnern wir uns, da hieß es noch, nee, das Ding will doch eh keiner haben und jetzt ist es das meistverkaufte Auswärtstrikot der DFB. Geschichte. Was sagt das auch noch mal aus zum Thema Identifizierung, Michael?
Erstmal hat Adidas, das darf man hier auch mal so sagen, sehr genau gewusst, was so der Massengeschmack im Moment so ist. Ja, das muss man auch mal sagen. Es gibt ja immer viele Leute, die dann mitreden und die reinquatschen und sagen, das ist aber hässlich oder sonst irgendwas. Die haben sehr genau gespürt, was die Stunde geschlagen hat und gibt ihnen total recht. Wir haben das ja hier auch gelobt, ganz am Anfang. Ja, und hier sehen wir übrigens den Sohn von Cristiano Ronaldo. Ich glaube, der Junge hatte gerade Geburtstag.
14 Jahre alt geworden, genau.
Ja, so, ne? 14 Jahre alt und hat das Trikot an, nicht das seines Vaters, sondern das deutsche Auswärtstrikot. Da sehen wir mal, also dass plötzlich die Deutschen hip sind, ja, und auch noch jetzt modisch Trendsetter. Das hatten wir auch noch nicht allzu oft.
Ja, und was ich wunderbar finde, also wenn dieses Trikot in Katar getragen wurde, wäre es politisch aufgeladen worden. Diesmal ist es einfach ganz normal nur pink und cool und zusätzlich hat es einfach eine gute Bedeutung. Morgen ist Christopher Street Day in München.
Sehr gut.
Da wirst du es wahrscheinlich sehr häufig sehen.
Auf jeden Fall. Aber wir müssen auch sagen, nicht nur die positiven Bewertungen des Trikots sind in die Höhe gerauscht, sondern auch die des Bundestrainers nach dem Ungarn-Spiel. Da hat nämlich die Zufriedenheit mit Julian Nagelsmann unter den deutschen Fans seinen Höchststand erreicht. Im Februar gab es doch im Durchschnitt die Note 3,0 für ihn. Jetzt steht im Zeugnis des Bundestrainers aktuell eine 1,8. Das sind die Ergebnisse unserer Sportmarketingagentur 180. Von der Moderation und dem Auftreten her, wie macht es Julian Nagelsmann nochmal aus deiner Sicht, Uli?
Also er macht perfekt und ich habe ja den Deutschlandbarometer mit Hendrik Fischer von 180 da ins Leben gerufen und es ist dann schon zu sehen, wie er auch die Leute überzeugt hat und zwar nicht durch Quasseln oder gute PKs, das kann er von Haus aus, sondern einfach durch Entscheidungen und Gruppenführung und deshalb die 1,8, da muss ich nur sagen, Chapeau und ich lache jetzt schon, wenn ich mir überlege, dass sie ihn bei Bayern mal rausgeschmissen haben. Aus absolut nichtigen Gründen.
Julian Nagelsmann, der schafft es, die Laune hochzuhalten hier bei uns in Fußball Deutschland. Die Laune von Ex-Nationaltorhüter Oliver Kahn allerdings, die ist diese Woche kräftig in den Keller gerauscht, um zu unserem nächsten Thema zu kommen. Denn das Duo Kahn-Salihamidzic wurde von Lothar Matthäus für die Arbeit beim FC Bayern kritisiert. Der Vorwurf von Matthäus, die beiden haben während ihrer Amtszeit das Gehaltsgefüge im Team durcheinander gewirbelt. Hier würde ich gleich nochmal bei Uli nachhaken wollen, als unser Bayern-Reporter. Was steckt da noch mal hinter diesem Angriff jetzt von Matthäus auf Kahn?
Also erstmal, dass sie sich absolut nicht mögen, beziehungsweise Oliver Kahn hat ja sowieso immer Probleme, Menschen überhaupt zu mögen und Lothar mag er schon mal gar nicht und das ist ist einfach nur mal so und der hat aber natürlich, hat Matthäus komplett recht, es war der Transfer damals von Lucas Hernandez, der 80 Millionen nicht nur gekostet hat, der einen Kreuzbandriss hatte und sein Gehalt wurde ihm bei Bayern verdoppelt. Er war derjenige, der das Gehaltsgefüge gesprengt hat. Danach zogen viele nach und heute kämpfen die Bayern mit zu hohen Gehältern.
Kahn hat auf jeden Fall am Donnerstag reagiert via Social Media. Da hat er geschrieben, in der Sportbild behauptet Lothar Matthäus, Hasan Salihamidzic und ich hätten viel Geld des FC Bayern München nicht gut angelegt. Hierzu einige faktische Anmerkungen. Alle wesentlichen Finanzentscheidungen wurden immer im gesamten Vorstand und im Aufsichtsrat getroffen. In Corona-Zeiten war der FC Bayern einer der ganz wenigen Top-Champions-League-Clubs, der einen Gewinn ausweisen konnte. Die Spielergehälter des FC Bayern München lagen sehr deutlich unter denen unserer Champions-League-Hauptwettbewerber und haben grundsätzlich immer einen leistungsabhängigen Anteil. Der ewige Experte Lothar Matthäus hat offensichtlich nicht den Zugang zu den relevanten Fakten, um eine kompetente und fundierte Analyse zu treffen. Jetzt kann man sagen, Oliver Kahn hätte schweigen können. Wir Medienleute, wir sagen immer, das versendet sich. Aber nee, er haut dagegen. Unüberlegt, unklug oder gewollt gepusht, Michael?
Nee, unüberlegt und nicht sehr klug. Aber man merkt natürlich, wenn man diese Zeilen liest, wie emotional ihn das anfasst, dass der Lothar ihn da jetzt kritisiert hat. Und da gibt es eine persönliche Geschichte zwischen den beiden. Dieses in An- und Abführung ewige Experte, das sagt eigentlich, was er von ihm hält, ja, was er über Matthäus denkt. Mhm. Und dann schiebt er noch hinterher, der hat keinen Zugang zu relevanten Daten. Also der hat überhaupt keine Ahnung, der weiß gar nichts und redet irgendwas daher. Also er konnte es sich nicht verkneifen, Lothar Matthäus das heimzuzahlen, aber wer hat bis dahin über diese Kolumne wirklich geredet? Ich kenne keinen einzigen. Die war überhaupt kein Thema. Und Oliver Kahn hat sie eigentlich erst dadurch zum Thema gemacht, dass er das jetzt aufgegriffen hat. Und jetzt fangen wir hier, Uli, gerade an, uns mit der Bilanz von Oliver Kahn zu beschäftigen und zu gucken, hat der die Kohle rausgehauen. Das hätten wir niemals gemacht, wenn der Olli das einfach hätte so an sich vorbeiziehen lassen. Aber das konnte er offenbar nicht, weil es ihn angefasst hat und er musste zurückschlagen. Ich sage immer, das ist Feuer mit Benzin löschen. Das geht selten gut, wie wir alle wissen. Aber es ist auch zutiefst menschlich. Es ist falsch, aber es ist zutiefst menschlich.
Uli?
Ja, Oliver hat halt wieder mal daneben gelegen. Es ist halt einfach so, ich kann es nicht verstehen. Er mag ja die Zahlen, die er gemacht hat mit erfolgreicher Verein während der Corona-Pandemie. Stimmt ja alles, aber er hat dem FC Bayern ja ein schönes Erbe hinterlassen, nämlich viele zu hoch dotierte Verträge, die im Weltklasseniveau mittlerweile angesiedelt sind. Und die Spieler liefern Weltklasse ab, aber nur zweimal im Jahr und nicht 10 oder 20 Mal, was bei Weltklasse-Spielern halt der Fall ist. Aber er wird nicht dazulernen, das hat Uli Hoeneß schon mal geglaubt, sonst hätte er ihm den Job damals nicht gegeben. Und so für uns, ich finde es super, wenn Olli so einen raushaut. Haben wir wieder ein herrliches Thema, ja, die Bayern reiben sich die Hände und es ist einfach ja auch die Geschichte dieses Scheiterns von Oliver Kahn beim FC Bayern, dass der Verein eigentlich implodiert ist. Also innerhalb des Vereins hat es rumort, weil Oliver keinen Zugang zu den Mitarbeitern gefunden hat.
Michael? Und vielleicht noch ein Wort zu... Vielleicht noch ein Wort zu Lothar Matthäus. Der hat sich ja im Prinzip zur wichtigsten Stimme im deutschen Fußball gemausert in den letzten Jahren. Der wurde ja von vielen, auch von Oliver Kahn, ja immer noch so ein bisschen belächelt. Aber eins muss man sagen, der hat sehr häufig sehr relevante Informationen. Das gibt offenbar sehr viele Leute, die ihn informieren. Und das ist, glaube ich, der eigentliche Punkt, dass die Relevanz seiner Kolumne, auch von dem, was er hier bei Sky sagt, dass die Relevanz so hoch ist inzwischen, dass er eine gewichtige Stimme ist und dass Kahn deshalb möglicherweise gedacht hat, da muss ich widersprechen, weil sonst setzt sich diese Ansicht, die Lothar Matthäus hier vertritt, nämlich die Kritik an meiner Person, die setzt sich sonst durch in der Szene und dann ist das so ein gesetztes Ding. Also es spricht auch für Lothar Matthäus, dass Oliver Kahn sich bemüßigt gefühlt hat, hier überhaupt drauf einzustimmen.
Michael spricht davon, dass es schon eine persönliche Ebene angenommen hat, hat sich aufgestaut und wir haben mal was rausgekramt aus dem vergangenen Jahr und zwar in der Woche, nachdem Nagelsmann entlassen wurde.
Ja.
Eins möchte ich euch mal sagen, ja, die ihr hier immer steht und hier andauernd den Verein bezeichnet, er hätte keinen Stil und wo ist das Mir ist an mir geblieben? Da würde ich mal dich, Lothar, fragen, was meinst du denn eigentlich mit Mir ist an mir? Wenn du uns immer unterstellst, es gibt kein Mir ist an mir mehr. Ich frage mich immer, was genau meinst du? Du setzt es einfach irgendwo in die Landschaft und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten
Oliver,
hat,
oder? Oliver, ich mache hier keinen Privatkrieg gegen dir. Du kannst mich jederzeit anrufen, wir können uns sitzen.
Ich habe dir nur eine Frage gestellt.
Hör zu, ich kenne auch viele Leute beim FC Bayern. Mit denen sitzt du an einem Tisch. Ich kenne Leute, die du vielleicht gar nicht kennst beim FC Bayern, weil der Arbeit.
Aber das sind doch keine Argumente. Ich kenne Leute. Also.
Ja, und mit denen unterhalte ich mich ja auch. Ich habe auch nicht gesagt, dass es schlechter geworden ist. Es ist anders geworden, Oliver.
Lothar Matthäus spricht von einem Privatkrieg. Michael, dieses Wortgefecht vor so vielen Zuschauern, sind die beiden da möglicherweise auch nicht gut beraten, sowas on air quasi auszutragen?
Oliver Kahn war hier auch nicht gut beraten, aus der Haut zu fahren. Und das war eine Woche nach der Nagelsmann-Entlassung. Hm. Uli, du hast es eben gesagt. Wo sitzt Nagelsmann heute? Was ist aus ihm geworden? Was ist aus Oliver Kahn geworden? Und dieses Mir san mir, dieses Ding, das zog sich durch die ganze Saison. Nein, es ist selten gut, aus der Haut zu fahren. Dann noch vor laufenden Kameras erst recht. Das haben wir hier schon sehr oftmals auch schon gesehen, dass Leute in dieser Position die Kontenance verlieren. Jetzt kann man aber sagen, es müsste Oliver Kahn ja gelernt haben in den letzten Monaten. Jetzt saß er wahrscheinlich zu Hause und ist da aus der Haut gefahren, ohne Kameras, aber mit dem Handy in der Hand und hat dann diesen Text rausgehauen und wieder gegen Lothar Matthäus. Ich sage nur eins, das geht nicht gut. Da kann keiner gewinnen. Hm. Da kann überhaupt niemand gewinnen. Aber Lothar Matthäus ist häufiger im Fernsehen. Der kann häufiger draufhauen und hat eine Kolumne und so weiter. Und er ist eine relevante Stimme in dieser Szene geworden über die letzten Jahre. Da ist es nicht gut, sich anzulegen. Am besten trinken die beiden einfach mal einen Kaffee zusammen. Tauschen sich da mal aus. Ja, Uli, wir beide können ja dazukommen. Ja, und können ja Friedensrichter spielen. Ja? Ja. Wenn du so, ja, genau. Also irgendwie so. Ja. Es endet nicht gut. Es endet nicht gut.
Lothar würde es machen, aber der Oliver würde das, glaube ich, nie machen. Ja, und der Lothar sitzt eigentlich im Driver Seat und ich glaube, das Klar. ist das, was der Kahn überhaupt nicht verknusen kann im Moment, der an seiner Reputation dessen Reputation schwer gelitten hat, die will er jetzt wieder zurechtbiegen und er macht alles nur noch schlimmer. Und die Nagelsmann-Nummer ist ja das beste Beispiel. Er hat es abgesegnet, zusammen mit Hasan Salihamidzic Nagelsmann zu entlassen. Und jetzt vor ein paar Wochen wollten die Bayern ihn unbedingt zurück. Jetzt ist er bei der Nationalmannschaft, startet voll durch. Keine gute Idee.
Kahn und Matthäus, die beiden sorgen dieser Tage für Schlagzeilen, genau wie die Engländer, die nämlich bislang alles andere als gut wegkommen bei der Heim-Europameisterschaft. Unter anderem in der englischen Presse. The Sun schreibt zum Beispiel, Löwenbeschämer, TV-Kommentatoren und Ikonen schimpfen nach dem Remis gegen Dänemark über die furchtbar leblosen, harmlosen Three Lions. Dazu muss man wissen, England hat zwar noch keinen EM-Titel, dafür sind sie aber Marktwert Europameister, das wertvollste Team des Turniers mit insgesamt 1,5 Milliarden Euro, aber dann letztendlich doch nur auf dem Papier die beste Mannschaft, Uli, oder?
Ja, ich bin ja schon fast nicht mehr der richtige Ansprechpartner, weil ich sage schon seit Jahren, dass Gareth Southgate es nicht schafft, begnadete Fußballer zu einem Team zu formen. Und mittlerweile ist er, glaube ich, fast 8 Jahre dabei und jedes Jahr oder bei jedem Wettbewerb immer die gleiche Leier. Die müssten eigentlich viel besser sein, sind's aber nicht. Gareth Southgate lässt ein System spielen, das dieser Mannschaft nicht passt. Du musst sie loslassen, wenn du so gute Spieler hast und nicht in irgendein System pressen, das nicht nur langweilig ist, sondern auch völlig ineffektiv. Das ist Wahnsinn. Also in England, die haben eh schon genügend zu tun nach dem Brexit. Jetzt kommt dann bald die neue Wahl und jetzt funktioniert auch die Einigungsmaschine Fußball nicht, die in Deutschland sehr gut im Moment funktioniert. Also die Engländer sind nicht zu beneiden im Moment.
Uli, du hast recht, 8 Jahre sind schon, seit 2016 ist Southgate Nationaltrainer Englands. Hat auf der Insel zum Teil ja sehr umstrittene Kommentare auch abbekommen nach der Vorstellung am Donnerstag. Er stellt sich auf jeden Fall hin nach dem 1:1 und macht die enttäuschende Leistung seines Teams auch noch daran fest, dass Calvin Phillips nicht dabei war. Ein Spieler, den er nie für diese Europameisterschaft nominiert hat. Wie bizarr ist das denn eigentlich, Michael?
Ja, der steht völlig neben sich, habe ich das Gefühl. Und die Kritik in England ist natürlich nochmal ganz anders, als wir das hier aus Deutschland kennen. Also die Tabloids, also die Boulevardzeitungen in England, Sun, Mirror und Co., dagegen ist die Bild-Zeitung, ist dagegen eine Nonnenveranstaltung. Also das ist nicht zu vergleichen. Und auch die Fernsehexperten, die wir da eben gesehen haben, Gary Lineker und Co., das sind in England Ikonen. Ja, das sind Leute, die wirklich eine Stimmung im Land extrem beeinflussen können. Und die hauen jetzt auf ihn ein, obwohl die ja, wenn ich es richtig weiß, noch immer ihre Gruppe anführen, so ganz nebenbei. Aber die wollen natürlich mit diesem Kader und mit diesem Selbstbewusstsein, was sie aufgrund der Premier League einfach haben, wollen die natürlich berauschenden Fußball sehen und wollen etwas haben, was das Land begeistert. Das ist nicht ansatzweise da. Und alles, was Southgate in öffentlichen Auftritten hinlegt, ist an Steifheit, ist an, wie soll ich sagen, Langeweile und das ist einfach bizarr in weiten Teilen. Und der muss Spiele gewinnen und der muss rauschend gewinnen, sonst glaube ich, wird er die Europameisterschaft nicht überleben. Das ist abzusehen.
Anzug mit Weste allein genügt nicht, um wirklich überzeugend und seriös rüberzukommen.
All diese Dinge spielen da eine Rolle. Und dann gibt's halt, wenn Gary Lineker sagt, weg mit ihm, dann ist der weg. Also das muss man einfach sagen. Das ist in England noch ein bisschen anders als hier, weil einfach die Medien dort sehr viel brutaler sind. Aber nochmal, auch er, das muss er sich einfach vorhalten lassen. Anders als im Falle Nagelsmann stimmt dann eben die Performance nicht. Ja, das kommt eben dann hinzu. Und dann hast du wenig Argumente auf deiner Seite.
Ja, und dann hat er natürlich noch diese, muss man einfach hier erwähnen, diese Elfmeterphobie. Er selber hat ja 96 verschossen. Ja, aber
dass du es noch mal erwähnst, Uli.
Beim letzten großen Turnier in England selber gegen Italien Elfmeterschießen, wen nominiert er? Die drei Jüngsten für die letzten drei Elfmeter. Das musste schief gehen.
Viel Kritik für Southgate, der selber zu seiner Mannschaft gesagt hat, am besten Social Media Diät, das tut gut. Und ich muss sagen, es ist schon wieder rum, unsere Folge gesagt, gemeint für diesen Freitag. Dankeschön euch, Michael Kramer und Uli Köhler, fürs Dabeisein. Und wenn wir beim Thema Social Media sind, sind ja auch immer für uns einige schöne Clips dabei. Und zum Start ins Wochenende nicht ganz so übertreiben, bitte, wie dieser England-Fan hier.
Oh!